Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, ich begrüße Sie zu unserem Buch der Woche. Das kommt von Christoph Hein, Jahrgang 1944. Der war bereits einer der profiliertesten kritischen DDR-Autoren. Seine Romane, Essays und Theaterstücke hatten ihn seit den frühen 80er Jahren auch im Westen des Landes bekannt gemacht, etwa mit seinem Roman Drachenblut, einem illusionslosen Abgesang auf die dysfunktionale Gesellschaft. In deren Spätphase forderte er 1987 auf dem Ostberliner Schriftstellerkongress die Abschaffung der Zensur und war dann am 4. November 1989 einer der Redner auf der großen Protestdemonstration auf dem Alexanderplatz. Nach der Wiedervereinigung keineswegs verstummt, sondern literarisch produktiv geblieben, schrieb Christoph Hein zahlreiche weitere, zum Teil verfilmte Romane, die viel Beachtung fanden. Sein jüngster, über 700 Seiten umfassend, trägt den Titel »Das Narrenschiff«. Marco Martin hat das Buch gelesen.
Der Roman beginnt mit einem Genrebildchen im Stil des sozialistischen Realismus. Bei einer offiziösen Veranstaltung beugt sich Wilhelm Pieck, der greise Gründungspräsident der DDR, zu einem kleinen Mädchen namens Katinka hinab und murmelt Huldvolles. Das Mädchen schweigt verdutzt, doch da beginnt auch schon das zweite Kapitel. Trotz des Titels »Das Narrenschiff«, eine Anspielung auf die gleichnamige mittelalterliche Moralsatire von Sebastian Brandt, hat Christoph Hein davon Abstand genommen, was vor ihm so viele DDR-Autoren von Christa Wolf bis Heiner Müller geradezu mit Hingabe pflegten, die allegorische, ja mythologische Überhöhung des in der Realität doch von Anbeginn banal tristen SED-Staates. Stattdessen bleibt Hein ganz nah bei seinen Figuren, so etwa bei Katinkas zukünftigen Stiefvater. Ihr leiblicher Vater Jonathan war während der Nazizeit umgebracht worden, sodass ihre Mutter Yvonne nun ganz pragmatisch nach einem Familienernährer suchen muss. Fündig wird sie bei einem heimgekehrten deutschen Kriegsgefangenen.
Johannes Goretzka, der noch in der Sowjetunion Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands geworden war, ließ sich ein Jahr nach Kriegsende das Mitgliedsbuch der neu gegründeten Einheitspartei geben, der SED. Ende 1946 wurde er Abteilungsleiter in dem in Gründung befindlichen Ministerium für Schwermaschinenbau. Er lernte rasch, fehlende Fachkenntnisse durch einen Hinweis auf seine leitende Position auszugleichen oder durch seine Mitgliedschaft in der Einheitspartei.
Romane ächzen oftmals unter der Last der historischen Informationen, die sie vermitteln. Das ist bei Christoph Heins Narrenschiff nicht anders, doch entschädigt die Fülle, ja beinahe Überfülle, von lebendig geschilderten Szenen für solch notgedrungen trockene Chronisteneinschübe. So etwa jene Passage, in der Katinkas ungläubig staunende Mutter von ihrem zukünftigen stolz in eine Werkskantine geführt wird, die lediglich höheren Parteifunktionären vorbehalten ist. Trotz des spießigen Ambientes scheint hier Schmalhans keineswegs Küchenmeister zu sein. Dann zoomt die Autorenkamera wieder kurzzeitig weg und observiert das Geschehen der darauffolgenden Jahre aus der Vogelperspektive.
Die Ehe mit Johannes Goretzka betrachtete Yvonne nüchtern und rational. Es war eine von ihr wohldurchdachte, zweckmäßige und vernünftige Entscheidung. Seines offenen Beines wegen suchte er sie selten in ihrem Schlafzimmer auf. Und bereits 3 Jahre nach der Hochzeit schwand sein sexuelles Begehren vollständig, was ihr Recht war.
Was nicht schwindet, ist der Aufstiegswille der beiden. Dass dieser keineswegs zuvörderst von Idealismus getragen ist, macht Christoph Hein immer wieder sinnfällig und räumt damit en passant das in bestimmten Kreisen noch heute wirkungsmächtige Klischee von den guten Anfängen der DDR ab. Dank der Vermittlung ihres Mannes macht Yvonne bald Karriere in den Strukturen der staatlichen Kulturhäuser, tritt in die SED ein und entdeckt, sozusagen eine ostdeutsche Imelda Marcos, ihre Liebe für den Kauf von Schuhen, die für weniger Privilegierte unerschwinglich wären. Der Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 wird denn auch lediglich aus der besorgten Perspektive der neuen herrschenden Klasse wahrgenommen. Selbst die Entdeckung, dass Ehemann Johannes in jungen Jahren ein begeisterter Nazi gewesen war und deshalb mit seinem Hitler-kritischen Elternhaus gebrochen hatte, wird nach einigen Momenten der Irritation rasch wieder verdrängt. Mehr noch, Johannes gütige Mutter, die aus dem Westen für einen Versöhnungsbesuch nach Ost-Berlin gekommen war, wird barsch beschieden, sich hier nie wieder blicken zu lassen. Da nun ja auch Yvonne schnell gelernt hat, worauf es wirklich ankommt in jener Republik, die der SED-Chef Walter Ulbricht unangefochten beherrscht.
Sie hatte Mühe, die Reden und Debatten zu verstehen, die sie früher mit den anderen Büroschreibkräften als politchinesisch bezeichnet hatte. Und es verwirrte sie, dass für alle anderen im Saal des Rathauses diese Kontroversen offenbar ungemein wichtig waren. Wenn es gelegentlich eine Auseinandersetzung um ein einziges Wort gab, wenn eine ganze Stunde darüber gestritten wurde, ob es ein Zentralpunkt oder der Zentralpunkt heißen müsse, hörte sie fassungslos zu, ohne etwas zu verstehen. Gelegentlich aber gab es Formulierungen, einprägsame Sätze, die sie sich notierte und mit denen sie, wie sie glaubte, im Kulturhaus Eindruck machen könnte.
Es ließe sich sagen, dieses gelegentlich zerstört Yvonnes Integrität, rettet aber gleichzeitig diesen Roman, dessen Geschichte ja immerhin über 700 Seiten tragen muss, bis ins Jahr 1990 und zum Ende der DDR. Denn der quasi von Amts wegen herbeigeführten Gelegenheiten, um den Preis des Selbstwertgefühls Loyalität zu beweisen, sind viele. Genau das sorgt beim Lesen für jenes bitter erhellende Erkenntnisvergnügen und für jene Spannung, die das im Aufbau an einen TV-Mehrteiler erinnernde Buch auf stilistischer Ebene nicht zu bieten vermag. Die Vermutung, dass hier in Personenzeichnung, Dramaturgie und Dialogen vor allem sperrige alte ostdeutsche Defa-Ästhetik recycelt sei, wäre allerdings ungerecht. Ist die Art und Weise, Tableau nach Tableau vorzuführen und dieses naturalistisch und psychologisch plausibel auszustaffieren, doch längst Usus der meisten gesamtdeutschen Film- und Fernsehproduktionen. Währenddessen dreht sich das Personenkarussell des Narrenschiffs weiter.
In dem Jahr, in dem ihr Mann zum Studium in Moskau war, befreundete sich Yvonne mit Rita Emser, der Stellvertreterin des Bürgermeisters, die auch für die Kultur zuständig war. Gefiel es, wie offensiv sich Yvonne bei den Gästen des Kulturhauses für die Beschlüsse und Entscheidungen des Magistrats einsetzte. 2 Jahre nach dem Besuch des Staatspräsidenten in der Schule von Katinka wurde in den Schreibwarenläden eine Postkarte angeboten, auf der der Präsident neben Katinka zu sehen war, die ihn anlächelte. Rita Emser war sehr beeindruckt, lud Yvonne mit der Tochter zu sich nach Hause und machte sie mit ihrem 20 Jahre älteren Mann bekannt, Carsten Emser, einem Professor der Hochschule für Ökonomie und Mitglied des Zentralkomitees der Staatspartei.
Daraufhin entsteht für die kommenden Jahrzehnte eine Art Tischrunde, in der Mann, Frau einander schätzt und gleichzeitig belauert, über erhaltene oder verlorene Privilegien plaudert und unausgesprochen die ganze Zeit hofft, vom jeweiligen Gegenüber einigermaßen nützliche Informationen zu erhaschen. Eine Art Funktionärs-Alltagsversion von Christoph Heyns in der Spätphase der DDR entstandenen kritischen Stücks »Die Ritter der Tafelrunde«. Mit von der Partie ist natürlich auch Yvonnes Mann Johannes, der sich dann wenigstens einmal in seinem Leben ideologisch nicht verbiegen will und in seinem soeben errungenen hohen Direktorenposten fundierte Fachkritik äußert, worauf er flugs die Karrierestufen wieder hinunter befördert wird. Da ist der Parteiintellektuelle Carsten Emser schon ein anderes Kaliber, ein zwischen Idealismus und Opportunitätsüberlegungen changierender Dialektiker, der sich zeitlebens einredet, zumindest im Ökonomischen das Schlimmste verhindern zu können, wenigstens teilweise und zeitweilig. Was er einst im stalinistischen Moskauer Exil erlebt hat, wie er dort, gleich unzähligen anderen Kommunisten, die danach in der DDR aufsteigen, verraten wurde und Verrat geübt hat, das teilt er der abendlichen Runde selbstverständlich nicht mit. Stattdessen dekretiert er sein eigenes, tristes Credo.
Man darf sich irren, aber nie gegen die Partei. Und wenn die Partei irrt, machst du einen Fehler, wenn du diesen Irrtum nicht teilst. Recht gehabt zu haben, ist nicht immer hilfreich und schon gar nicht gegen die Mächtigen. Es schafft neue Feinde und neuen Ärger. Daher kann ich dir nur empfehlen, stell dich nie gegen die Partei. Wenn die Partei Fehler macht, folge ihr, mach ihn mit.
Ebenso bedeckt hält sich der feinsinnige jüdische Literaturwissenschaftler Benaja Kukuk, der die Nazi-Zeit im englischen Exil überlebt hatte und sich deshalb vorsehen muss, um in Ulbrichts Staat nicht etwa als Kosmopolit negativ aufzufallen. Ein wenig erinnert er an Hans Meyer, doch ist das Narrenschiff nicht als Schlüsselroman angelegt. Als man Kukuk schließlich eine leitende Tätigkeit in der Hauptverwaltung Referat Kinder- und Jugendfilm zuweist, ist denn auch Flux Genossin Yvonne zur Stelle, um ihn im Parteiauftrag zu überwachen. Und obwohl sie in Ermangelung eines befriedigenden Ehelebens längst diskrete Liebhaber hat, teilt sie ihrem Gatten Johannes zumindest dieses Geheimnis völlig offenherzig mit.
Das Referat hat für die ästhetisch-ideologische Klarheit zu sorgen. Es geht um die richtige Einstellung der Filmemacher. Das wird unsere Aufgabe sein. Und du willst mir wohl nicht absprechen, dass ich dafür eine eigene Persönlichkeit bin. Rita und ihr Mann jedenfalls halten mich für sehr geeignet.
Jener Benaja Kukuk entpuppt sich alsbald als die interessanteste, weil verletzlichste Figur des Romans. Denn weder robuste Karrierewillen noch der Glaube an die Heilsversprechen des Marxismus-Leninismus stehen ihm zur Verfügung. Deshalb wird ihm, dem unsicheren Kantonisten, sogar offiziell auferlegt, dann wenigstens in eine der staatstreuen und SED-kontrollierten Blockparteien einzutreten, ironischerweise in jene, die sich als liberal-demokratisch bezeichnet. Professor Kukuk, dessen Familie im Holocaust umgebracht wurde, bleibt auf sich allein gestellt, was er mit melancholischem Witz zu kaschieren versucht. Vor allem, er ist homosexuell. Zwar wurde in der DDR der Endsechziger Jahre der Verbotsparagraf abgeschafft, doch sind die gesellschaftlichen Tabus weiterhin ungebrochen. Wie bereits in seinem 2018 erschienenen Roman Verwirrnis zeichnet Christoph Hein nun auch hier in diesem Buch die Zickzackwege und das ängstliche Mimikry einer sogenannt abweichenden Sexualität ebenso präzis wie sensibel nach. Während Benaja Kukuk auf seiner Arbeitsstelle ohnmächtig mit ansehen muss, wie selbst Märchenverfilmungen ideologisch auf Linie gebracht werden, kann er bei Besuchen in der freieren polnischen Filmbranche kurzzeitig aufatmen.
In Lodz hatte sich Kukuk gelassen und locker gegeben. Er war unbesorgt, zumal sein junger Freund keine Scheu hatte, ihn auch auf der Straße zu umarmen. In Berlin jedoch achtete er wieder darauf, sich Frauen gegenüber äußerst liebenswürdig zu verhalten, um seine sexuelle Neigung zu verbergen.
Und so gehen die Jahre, die Jahrzehnte dahin. Mauerbau und parteiamtlich verfügte Verbote von Filmen, die Niederschlagung des Prager Frühlings und die enttäuschten Hoffnungen nach dem Sturz Ulbrichts, sein Nachfolger Honecker würde etwas mehr Freiheiten zulassen. Irgendwann zerfällt die Tischrunde, deren Protagonisten werkeln nun allein weiter. Zweifellos kannte Christoph Hein das staatsalimentierte Milieu, das er da beschreibt, sehr genau oder hat er sich von Freunden und Bekannten en Detail berichten lassen, wie es in dieser Binnenwelt zuging. Wenn er freilich den Stasi-Auslandschef Markus Wolf alias Markus Fuchs im Buch als eine Art noblen Edelspion auftauchen lässt, der Carsten Emser, seinen Freund aus Moskauer Tagen, mit Spezialinformationen über Ulbrichts Absetzung versorgt, kommt ein unguter Verdacht auf. Kokettiert hier der Autor etwa noch im Nachhinein mit den Häppchen von Herrschaftswissen, die man ihm einst zugestanden hatte? Wie gut, dass der altmeisterliche Romancier dann erneut die Perspektive weitet und die inzwischen zu einer geistig unabhängigen jungen Frau herangewachsene Katinka stärker in den Blick nimmt.
Die Aufnahmeprüfung in Babelsberg hatte Katinka zwar erfolgreich bestanden, dennoch bekam sie keinen Studienplatz und wurde vertröstet. Ihre Mutter oder Benaja Kukuk wollte sie nicht um eine Vermittlung bitten und schon gar nicht Carsten Emser. Sie wollte es allein schaffen, wollte unabhängig ihren Weg finden. Zu oft hatte sie erlebt, dass auch ihre Mutter ihre Stellung oder die Bekanntschaft mit hohen Funktionären ausnutzte, um Vorteile für sich zu erlangen.
Nun, da es auf den letzten 100 Seiten langsam Abschied zu nehmen heißt von diesem Figurenensemble, rückt die Frage in den Vordergrund, weshalb man diesem häufig ja durchaus erwartbaren Auf und Ab so viele Lesestunden hindurch treu geblieben ist. Hatten einst Uwe Jonsson und Walter Kempowski nicht mit ganz anderer stilistischer Finesse erzählt? Fanden sich nicht bereits in Monika Marons Roman Flugasche und in der konzisen Erzählung Herr Aurisch bestechende Miniaturen jenes Anpassermilieus? Und hatte schließlich nach 1989 nicht Erich Löst mit seinen Leipzig-Romanen die Situation unmittelbar vor und nach dem Ende der DDR überaus plastisch beschrieben? Zweifellos. Doch auch wenn Christoph Hein in seinem Narrenschiff nichts wirklich Neues erzählt, es ist bewundernswert, wie straff gespannt der inzwischen über 80-jährige Autor in seinem opulenten Panorama den Erzählfaden hält, ebenso seine Kunst der nie verklärenden, sondern klischeefreien Milieuschilderung und Dialogführung. Denn je schneller die DDR ihrem selbstverschuldeten Ende entgegentaumelt, umso vernehmlicher kommt die jüngere Generation zu Wort. So etwa Katinkas Tochter Priska, die für ihren Großvater Johannes, der schließlich eher pflichtschuldig, denn wirklich geehrt von seinen Genossen zu Grabe getragen wird, keineswegs eine hehre Würdigung bereithält.
Opa war ein ziemliches Ekel. Ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwann einmal ein freundliches Wort für mich übrig hatte, wenn er überhaupt mal mit mir redete.
Carsten Emser und Professor Kuckuck verlassen dann fast zeitgleich mit dem Staat, der sie geprägt und deformiert hat, die Bühne. Zuvor aber versucht das Regime noch, sogar die Nachgeborenen zu kujonieren. Katinkas Tochter Priska erhält einen Schulverweis. Der Sohn Johannes versucht sich durch die Arbeit in einem kirchlichen Krankenhaus in Berlin-Pankow aus der ideologischen Schusslinie zu bringen. Und dann, nach den Montagsdemonstrationen und der Maueröffnung vom 9. November 1989, ist es vorbei. Großmutter Yvonne Goretzka, die nun flugs aus der SED ausgetreten ist, entdeckt das Teleshopping im Westfernsehen und wird schließlich tot inmitten all des Tinnefs aufgefunden, den sie sich von ihrer gar nicht so knappen Altersrente gekauft hat. Eine surrealistische Note grimmigen Humors, von der dieser Roman vielleicht sogar noch ein bisschen mehr vertragen hätte. Nach der Währungsunion stolpern dann Katinka und ihr Mann Rudolf, dazu die gemeinsamen Kinder Priska und Jonathan, wie Millionen andere DDR-Bürger in eine neue Existenz. Es spricht für Christoph Hein, der einst in jenen Monaten als öffentlicher Intellektueller nicht so knapp Apokalyptisches von sich gegeben hatte, dass er diese überaus herausfordernde existenzielle Erfahrung nun nicht mehr allein als Jammertal beschreibt. Im Gegenteil, trotz aller Brüche und neuer Krisen gibt es für die Bewohner des zuvor derart brutal und absurd abgeschotteten Staates nun endlich auch die Chance, gänzlich andere Erfahrungen zu machen.
Ihre Tochter Priska hatte ihr Abitur bestanden und lebte als Au-pair-Kraft für ein Jahr bei einer Familie in Toronto, wo sie zwei Schulkinder zu beaufsichtigen und der Gastmutter bei der Hausarbeit zu helfen hatte. Jonathan wurde im vierten Jahr seines Medizinstudiums ein einjähriges Erasmus-Stipendium zuerkannt. Er hatte sich um einen Studienaufenthalt in Schweden beworben.
Dort in Schweden werden ihn die Eltern dann auch besuchen. Seine Mutter Katinka, das kleine Schulmädchen von Beginn des Romans, ist inzwischen 47 Jahre alt. Als sie eines Tages in der Schublade ihres Schreibtisches kramt, findet sie etwas Unerwartetes und reagiert auf jene souveräne Weise, mit der das Narrenschiff dann schließlich seine Fahrt beendet.
Marco Martin über unser Buch der Woche, Christoph Hein, das Narrenschiff, erschienen bei Suhrkamp Berlin. 751 Seiten, 28 Euro. Das war's vom Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.